Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis. Wir nehmen auf am 10. April 2025. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Noah, den ich ganz herzlich begrüße.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch riesig, denn dieses Format ist ja ein wenig inzwischen stiefmütterlich von mir behandelt, da ich nicht mehr so oft Interviews aufnehme. Aber hin und wieder, das ist das Schöne, kommen Leute auf mich zu und wollen unbedingt mit mir reden. Und du wirst auch Kategorie, willst mal mit mir reden? Und da dachte ich, machen wir doch mal. Und bevor ich aber jetzt zu viel irgendwie erzähle, würde ich sagen, spielen wir uns ganz entspannt ein. Und ich spiele ein paar Bälle an, du spielst zurück. Und ich fange einfach mit der Frage an, für welchen Verein du spielst?
Ich spiele für den TC Freigericht.
Und in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Du kannst natürlich auch gerne den Alter nennen, wenn du damit kein Problem hast.
Ja, ich bin 19 Jahre. Ich habe jetzt letztes Jahr noch in der U18 gespielt, weil das noch zeitlich ging. Und habe jetzt dieses Jahr meinen Wechsel in die Herren. Habe letztes Jahr auch schon mal das erste Spiel bei den Herren bestritten. Aber ja, das ist jetzt meine neue Altersklasse. Bin mal sehr gespannt, wie es wird.
Wie ist deine aktuelle Leistungsklasse?
Die müsste 17,9 sein.
Das ist richtig. Ich habe es vorher nochmal recherchiert und das stimmt. Was ist dein Lieblingsschlag?
Ich würde sagen, Vorhand Cross mag ich echt sehr gerne. Ja, Vorhand Cross, mit dem gehe ich.
Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
Ich würde meinen eigenen Spielstil eher etwas passiver beschreiben, obwohl ich würde sagen, ich lasse den Ball ganz gut laufen, warte auf die richtige Situation und wenn die richtige Situation kommt, dann gehe ich ins Aggressive über.
Das klingt doch wunderbar und dann haben wir das Einspiel hinter uns gebracht und fangen dann ganz locker flockig mit dem ersten Satz an und guck mal auf den TC Freigericht, ein Verein, der mir nichts sagt und auch wahrscheinlich vielen anderen nicht. Daher erzähl doch mal, wo befindet sich der TC Freigericht und wenn ich fragen würde, was macht diesen Verein besonders aus, was würdest du da spontan mal raushauen und antworten können?
Also wir befinden uns in der Region Hessen, ganz im Süden. Ungefähr eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt. Vielleicht sagt einem die Stadt Gelnhausen oder Aschaffenburg was, da sind wir nicht weit von entfernt. Und ich würde sagen, unsere schöne Anlage ist auf jeden Fall was, wo ich immer wieder drauf zurückblicke, wenn ich vom Tennis heimfahre oder so. Wir sind sehr ruhig gelegen, mitten im Feld. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das ist bemerkenswert. Ja, das hat nicht jeder Verein, vor allem wenn man auch in die städtlicheren Regionen geht, ist dann der Fußballplatz nebenan. Das ist eigentlich ganz gut, ja.
Dann für mich dann zur Klarheit, Freigericht, ist das eine Stadt, ist das ein Dorf, ist das einfach nochmal irgendwie ein Stadtteil oder woher kommt der Name?
Das ist eine Gemeinde, also wir sind in fünf Dorfteile, könnte man eher sagen, aufgeteilt, haben um die 14.000, 15.000 Einwohner und ja, das ist quasi eine Gemeinde.
Dann unterstelle ich mal, dass ihr auch in der Gegend ein gewisses Monopol habt und auch der einzige Tennisverein seid oder habt ihr große Konkurrenz vom Grün-Weiß-TC Freigericht, der euch auch die Mitglieder abspenstig machen kann?
Das ist tatsächlich vollkommen richtig. Wir sind da ein richtiges Monopol. Es gibt in ganz Freigericht, obwohl also 15.000, was wir jetzt ungefähr sind, ist jetzt auch nicht so wenig Einwohner, sind wir tatsächlich der einzige Verein in ganz Freigericht. Es gibt nebenan in Hasselroth und auch Erlensee und Albstadt, genau. Das sind drei Vereine, die eigentlich auch noch ganz gut sind, die in der Region sind. Aber in Freigericht sind wir tatsächlich der einzige Verein, ja.
Und wie viele Plätze habt ihr dann bei euch auf der Anlage?
Wir haben 7 Plätze bei uns auf der Anlage.
Online habe ich irgendwo gesehen, 6. Habt ihr 6? Also sind die alle wettkampftauglich, die 7 Plätze, oder ist einer da ausgenommen?
Nee, die sind alle wettkampftauglich. Ich glaube auch auf Nu-Liga, da ist nicht mehr alles so aktuell. Auch die Mitgliederzahlen, die lassen da ein bisschen täuschen, glaube ich.
Okay, dann sag mal was. Genau, auf Nu-Liga habe ich mich die ungefähr 250 Mitglieder gefunden. Wie viel habt ihr denn wirklich ungefähr?
Das weiß ich nicht ganz genau, aber es müssten mehr sein, weil mit 250 und 7 Plätze könnte man jetzt meinen, dass relativ wenig los ist auf der Anlage, aber es kommt vor allem in Hochzeiten im Sommer auch mal vor, dass man dann mal 1,5 Stunden auf dem Platz steht und wartet, weil schon andere Leute anstehen. Das passiert jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu ist es schon der Fall und ich würde sagen, wenn man bei uns auf die Anlage kommt, egal zu welcher Zeit, sind eigentlich immer Leute da.
Ist das die letzten Jahre auch mehr geworden? Ich meine, viele Vereine sagen ja, dass sie so von einem gewissen Tennisboom auch profitiert haben, so auch im Zuge von der Nach-Corona-Zeit. Ist das bei euch irgendwie auch feststellbar, dass mehr Leute zum Tennis gefunden haben? Oder ist das so für dich jetzt vielleicht auch gar nicht so gut einzuschätzen, weil du ja auch noch vor kurzem in der Jugend gespielt hast und ich weiß, so als so gefühlt als Jugendlicher bist du gar nicht so sehr im Blick, irgendwie was im Verein passiert, sondern spielst halt einfach dann, wenn du irgendwie Lust und Zeit hast. Oder hast du doch so einen kleinen Eindruck, wie es die letzten Jahre sich bei euch entwickelt hat?
Also generell würde ich sagen, dass ich eher auch durchs Jugendlichsein nicht so einen genauen Einblick habe, aber ich bin schon bei ab und zu Konferenzen, ich bin ja auch Tennistrainer, also ich würde schon sagen, dass viele Leute auch jetzt wieder nach Corona in Kontakt zum Tennis kommen und auch viele Jugendliche bei uns im Verein, auch Kinder, die da Unterricht nehmen. Also das würde ich schon sagen, ja.
Okay. Wie viele Mannschaften habt ihr denn bei euch so gemeldet ja, im Sommer jetzt? Also was steht denn jetzt an für euch als Verein? Wie viel Action ist dann auch hinsichtlich Mädenspiele und Jugendmannschaftsspiele?
Also die genaue Anzahl kann ich dir nicht sagen, aber wir haben auf jeden Fall zwei Herrenmannschaften, das weiß ich. Wir haben eine U18, wir haben eine U15, dann haben wir auch noch, ich glaube, U12 und U10. Dann und in höheren Bereichen haben wir auf jeden Fall auch noch was. Herren 30 müssten wir haben, Herren 50 bestimmt auch.
Und habt ihr da so richtig auch leistungsorientierte Mannschaften dabei, die auch ein bisschen höher spielen? Oder ist das eher so auf dem unteren Niveau unterwegs, weil es eher so ein, sagen wir mal, Familien- und Freizeitverein ist?
Ich würde schon sagen, ein bisschen leistungsorientiert haben wir dabei. In der Herren würde ich vor allem sagen, da waren wir fünfte Liga oder sechste Liga ungefähr. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Da haben wir auch tatsächlich jemanden, der aus Tschechien jede Woche für uns anreist. Also der kommt dann quasi aus, ich glaube, Prag und kommt für jedes Wochenende, weil wir einen Trainer haben, der da sehr gute Connections hat. Der ist auch Wilson-Partner und der holt den quasi ran. Der hat dann einen LK 5 oder so und haut bei uns regelmäßig auf der 1 dann die Gegner weg. Jetzt sind wir leider, glaube ich, abgestiegen, weil trotzdem die Besetzung dann bei den anderen nicht so gut ist. Aber ich würde schon sagen, dass da vor allem in den Herren auch leistungsorientiert ist, ja.
Okay. Und habt ihr auch eine Halle zur Verfügung, dass ihr im Winter spielen könnt? Oder wie klappt das dann bei euch? Weil ich vermute fast bei, ja, bei eher so einem, in Anführungsstrichen, Dorfverein ist es nicht unbedingt die Halle Standard, die noch nebendran irgendwie steht bei der Anlage.
Leider nicht genau. Ich wusste auch tatsächlich gar nicht, bis ich bei dir auf den Podcast gestoßen bin, dass es Hallenmädensaisons gibt. Das hat mich auch sehr gewundert. Aber wir haben einige Hallen in der Region, aber unser eigener Verein hat leider keine.
Und mietet ihr euch dann oder irgendwelche Mannschaften von euch sich irgendwo ein, wenn dann Winter ist? Oder ist dann Winter wirklich die trostlose Zeit, in der gar kein Tennis gespielt wird?
Das ist auf gar keinen Fall so. Nee, wir sind immer eingemietet. Bei uns in der Region gibt es genügend Möglichkeiten, deswegen wir sind immer eingemietet, ja.
Okay, dann auch inklusive Training oder in der Regel dann wirklich nur zum Spielen, damit man so einigermaßen im Schlag drin bleibt?
Nee, auch Training. Also man kann Training buchen und zusätzlich noch spielen gehen, aber das ist alles im Angebot auf jeden Fall, ja.
Wie sieht es denn sonst noch im Freigericht aus? So, klar, Tennis ist jetzt kein Konkurrenzverein irgendwie da, aber so andere Sportarten, so klassisch Fußball oder vielleicht auch Handball oder was weiß ich, gibt es da so Sportarten, die euch, sagen wir mal, Konkurrenz machen oder mit denen man eher vielleicht kooperiert oder ein friedliches Auskommen hat? Hast du vielleicht auch mal einen anderen Sport betrieben oder parallel was betrieben ist? Wie ist denn da so seine Wahrnehmung und der Blick auf, ja, auch die, sagen wir mal, Konkurrenz und die anderen Angebote, die auch vielleicht andere Vereine in eurer Stadt oder in eurer Gemeinde anbieten?
Ganz typisch auf jeden Fall Fußball. Ich bin selber jemand von meinen Eltern damals Fußball, Tennis, wurde ich ins Fußball und ins Tennis geschickt. Hab dann das beides gespielt, bis ich 13 geworden bin. Hab dann tatsächlich mit dem Fußball aufgehört und hab Tennis weitergemacht. Und ich würde auch sagen, dass deswegen Fußball auf jeden Fall der größte Konkurrent ist. Wir haben auch noch Handball. Das sind auch einige, die bei uns das spielen. Und jetzt vielleicht was Verwunderliches, aber Volleyball, ich weiß nicht, woher das kommt, aber bei uns wird sehr, sehr viel Volleyball gespielt, vor allem an der Schule sind die Teilnehmeranzahlen sehr hoch. Deswegen würde ich sagen, dass Volleyball tatsächlich einer der größten Konkurrenten mit Fußball bei uns ist.
Und gibt es auch Volleyballerinnen und Volleyballer, die Tennis betreiben? Weil ich überlege gerade, so der Klassiker, Fußballer, Handballer, auch mal so ein paar Basketballer sind mir untergekommen. Volleyballer, doch einer fällt mir gerade spontan tatsächlich ein. Aber gibt es auch so parallel Menschen, die auch tatsächlich Volleyball machen, wo du ja mal auch gesehen hast, was die vielleicht für Fähigkeiten mitbringen können?
Da kann ich jetzt ausschließlich für die Jugend sprechen, weil da weiß ich von den älteren Herrschaften und Damen nichts aus unserem Verein. Aber ja, das gibt's auch. Manche Leute, die beides betrieben haben, haben jetzt aufgehört, mit Volleyball, aber da gibt es auf jeden Fall zwei, drei Leute, die Volleyball und Tennis auf einmal betreiben.
Und da muss ich jetzt fragen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, einen bei mir im Kopf aus dem Verein und der ist auch ein bisschen älter und der hat beim Tennis, also ich finde, du siehst, dass der einen Volleyballaufschlag hat. Also der macht da so klassisch mit der mehr oder weniger mit der Bratpfanne volle Wucht drauf, aber auch dann, wenn die getroffen werden, auch richtig schön flach runter. Wie sieht es denn bei den Leuten aus, die du im Kopf hast? Haben die auch so einen klassischen Volleyballaufschlag oder sieht der Aufschlag mehr auch, sagen wir mal, mustergültig nach Tennis aus bei denen?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Beim einen ist es auf jeden Fall so, der, ich sage ihm immer, er soll mir ein bisschen mehr Spin reinbringen, aber das macht er nicht. Er haut wirklich voll drauf. Die sind nicht schlecht, die Aufschläge. Kann man dann gut den Schläger hinhalten und ihn reinbringen, aber trotzdem merkt man auf jeden Fall, dass der vom Volleyball auch kommt. Der andere, der ist, würde ich sagen, so eingespielt im Tennis, macht das auch schon so lange, dass das nicht erkennbar ist, aber trotzdem natürlich dann auch, wenn der ans Netz vorrückt, die Sprünge und so, die lassen dann vielleicht schon ein bisschen drauf deuten.
Stimmt, genau, die Sprünge, die gehören ja auch zum Volleyball mit dazu. Und da kann man, glaube ich, dann theoretisch einen oder anderen spektakulären Ballwechsel wahrscheinlich sogar sehen, weil der sehr formvollendet abgeschlossen werden kann.
Genau, ganz oft von der Grundlinie der Schmetterball.
Dann habe ich gesehen, auf eurer Website, die ist, sagen wir mal, gar nicht so mit so viel Information angereichert, aber ich habe den Namen Patrick Kühnen 2024 gelesen und gesehen. Kannst du dazu vielleicht was sagen, wie es dazu kam, dass er bei euch zu Gast war oder ob du dabei warst und irgendwie auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie so ein Event mit dem ist?
Genau, also kann ich auf jeden Fall. Das kam tatsächlich auch durch den Trainer, den ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, der jetzt auch für, ich weiß nicht mehr, was vorhin war, gesorgt hat, aber auf jeden Fall,
Für
genau,
den
für den
Spieler, für den aus
genau,
Tschechien, genau.
genau. Und der hat dafür auch gesorgt und der kommt einmal im Jahr und dann kann man quasi mit ihm zusammen spielen, neue Schläge ausprobieren und das ist dann quasi wie so ein Event, wo der die neuesten Technologien fürs Tennis bereitstellt. Da gibt es auch verschiedene Arten, um Schläge zu üben. Dann spielt er die Bälle an, dann kann man mit ihm ein bisschen quatschen. Und ja, so läuft das generell ab. Es gibt das immer einmal im Jahr. Dieses Jahr ist es, glaube ich, im Mai, meine ich. Genau.
Da, euer Trainer scheint da echt doch einigermaßen dann engagiert und auch gut vernetzt zu sein. Also ist denn der TC Freigericht der einzige Verein, den er betreut, oder hat er auch noch andere Vereine?
Ich meine, er hat noch andere, einen anderen.
Sehr schön. Aber das ist eigentlich, also von dem, was ich jetzt so höre, klingt das schon sehr überzeugend, dass jemand da auch dann nicht nur das Programm abspult und sagt, hier, wir geben einfach nur professionelles, gutes Training, sondern auch noch so ein paar Sachen drumherum. Das finde ich, hört sich schon ganz gut an. Das ist schon nicht schlecht.
Ist aber auch immer so ein kleines zweischneidiges Schwert, wie das dann zum einen auch in eigenen Interessen ist. Also das will ich jetzt nicht ganz vorausheben. Also das, was dort angeboten ist, da kann man nichts gegen sagen, aber man muss dann auch immer ein bisschen betrachten, was dann die Intention auch manchmal selber darunter ist.
Das mag es sein, genau. Also da habt ihr dann wahrscheinlich eine gute Vereinsführung, die im Vorstand dann auch guckt, genau wie man das auch vernünftig in Bahn leitet und hinbekommt. Aber heben wir mal das Positive hervor und das ist, glaube ich, nicht bei so vielen Vereinen der Fall, dass man einen Patrick Kühne regelmäßig zu Gast hat. Und das sollte man ja vielleicht sich im Hinterkopf behalten, wenn man mal in der Nähe vom TC Freigericht unterwegs ist.
Ja, definitiv.
Habt ihr noch Gastronomie bei euch? Ich vermute fast nicht, und ihr seid eigenbewirtet, aber überrascht mich vielleicht auch da, dass ihr eine tolle italienische Gastronomie habt, die euch bestens versorgt in den Sommermonaten.
Leider nicht, ne. Das ist einer der Punkte, wo ich immer wieder sage, das ist sehr schade. Vor allem bei uns auch, wie gesagt, das ist sehr ruhig ja, in der Region. Das finde ich auch schade, aber so ist es. Also dann wird bei uns meistens selbst was in der Küche gemacht.
Und gibt es da so Klassiker, die gemacht werden, oder wird das dann von der Mannschaft jeweils individuell gemacht? Oder bestellt ihr auch mal was oder schmeißt ihr den Grill an? Wie macht ihr das denn beim Medienspielen, wenn es bei euch auch im Nachgang was zu essen gibt?
Du hast eigentlich alles gerade gesagt. Also manchmal wird bestellt, manchmal wird der Grill angeschmissen und manchmal werden Nudel-Bolognese gekocht oder eine Pizza gemacht.
Was isst du am liebsten nach dem Tennis?
Würde sagen, eine Pizza.
Ja, Pizza geht eigentlich immer. Das finde ich eigentlich auch genau. Das ist eine gute Sache. Nee, perfekt. Dann hättest du jetzt noch die Gelegenheit, was zu sagen oder zu erzählen von deinem Verein, was ich noch nicht gefragt habe, was aber noch unbedingt losgeworden werden muss.
Wir haben tatsächlich, das fällt mir jetzt auch spontan ein, einen kleinen Heimvorteil. Und zwar ist direkt neben unserem Verein ein Schützenverein. Jetzt könnte man denken, okay, ich sagte, es ist ruhig. Ist es auch, der ist nicht häufig da. Aber irgendwie zu unseren Gunsten schießen die manchmal 9 Uhr morgens auf einen Samstag oder Sonntag. Und da sind die Gegner auf jeden Fall nicht immer das gewohnt, wodurch dann auch der ein oder andere Ball misslingt und wir dann vielleicht einen kleinen Vorteil haben gegenüber den Gegnern, ja.
Sehr schön. Aber dann vielleicht zum Thema Vor- und Nachteil des Vereins. Was habt ihr denn für Anreisewege? Da braucht ihr mal recht lange, bis ihr zu einem anderen Verein kommt, oder geht das noch vom Einzugsgebiet, wenn ihr ein Auswärtsspiel habt?
Das ist allgemein immer sehr unterschiedlich. Wir haben manche Spieler, sind wir in 10 Minuten da. Aber wir hatten jetzt auch letzte Saison ein Spiel, nee, vorletzte Saison, genau, das war in Ortenberg, Büding-Ortenberg, hieß der Ort. Und da sind wir tatsächlich 55 Minuten hingefahren und das war die zweitunterste Liga in der U18. Also das muss man dann auch schon sagen, ist jetzt nicht irgendwie, dass man da Regionalliga spielt. Da wird das schon immer weiter, je höher dann man auch kommt.
Ich würde sagen, das sind die brandenburgischen Verhältnisse, die ich 2005 in meiner letzten Jugendsaison in Nordbrandenburg erlebt habe. Da bist du auch immer sehr, sehr lang gefahren, weil Nordbrandenburg ist halt wirklich der einzige, also der Bezirk gewesen, in dem wir gespielt haben. Und das hat schon, naja, auch zu den ein oder anderen längeren Fahrzeiten geführt.
Ja, das Problem ist halt auch, wir sind genau in dem Knick von Hessen drin. Bedeutet, nach unten geht's gar nicht, weil nach unten ist dann Bayern und wir spielen nicht in Bayern. Das ist genau das Problem, nämlich, dass man dann fast immer nur in eine Richtung fährt und dann halt auch manchmal in eine weitere.
Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, blick mal auf deine persönliche Tenniskarriere, wie du zu dem tollen Sport gekommen bist und was du erlebt hast und was noch erleben wirst. Und da wäre halt die obligatorische Anfangsfrage: Wann und wie hast du mit diesem wundervollen Sport angefangen?
Ich würde sagen, das war mit 4, ne, warte mal, 12 Jahre, ja, mit so 3, 4 ungefähr war das, genau. Da haben meine Eltern mich im Fußball und im Tennis angemeldet und seitdem bin ich da. Hatte einmal ein Jahr Pause, ich glaube, das war mit 8 oder 9, da habe ich dann ein Jahr gar nicht gespielt, aber ansonsten war ich immer dabei.
Bei jemandem, der so früh anfängt, unterstelle ich, dass der zumindest einigermaßen Tennis spielen kann und das gut gelernt hat. Wie war dann so der Einstieg so für dich? Also hast du da dann schon auch recht viel trainiert, immer nur so nette Ballspiele irgendwie gemacht, als du ganz, ganz klein warst? Oder hast du vielleicht sogar Erinnerungen an deine ersten Wettbewerbe, ersten Turniere oder auch erste Mannschaftsspiele? Gibt es da irgendwie so ganz frühkindliche Erinnerungen, die traumatisierend waren oder besonders euphorisierend? Hau mal raus, gibt es da irgendwie was du erzählen kannst, so, wo du noch, sagen wir mal, mit einem einstelligen Alter unterwegs warst?
Ich würde tatsächlich sagen, damals war ich gar nicht tatsächlich wettbewerbsorientiert. Mein Papa hat immer gesagt, dass ich hier mal spielen soll und da, und da war es tatsächlich bei mir nicht so. Hab da relativ wenig gespielt, Turniere gar nicht. Ab und zu Mädenspiele, da habe ich dann so vielleicht, würde sagen, 2 im Jahr gemacht. Da habe ich auch noch tatsächlich die ein oder andere lustige Erinnerung dann, wo man als Mannschaft, fällt mir jetzt gerade spontan ein, da haben wir 3-2 hinten gelegen. Ich weiß nicht mehr, gegen welchen Verein das war, aber da haben wir dann noch im allerletzten Doppel gespielt und wenn wir verlieren, steigen wir ab. Ansonsten bleiben wir in der Klasse und haben im Champions Tiebreak, ich glaube, 10-8 gewonnen. Das hat uns dann die Relegation gesichert, quasi in der Liga zu bleiben. Das war noch so eine Erinnerung, aber ansonsten war ich in der Jugend eher ganz entspannt. Da war eher so der Spaß im Vordergrund.
Und wie oft hast du dann so auf dem Platz gestanden? Ich meine, ja, du hast ja schon erzählt, das eine Jahr gar nicht, aber so im Schnitt hast du irgendwie so ein Gefühl, wie oft du es geschafft hast, im Tennis zu spielen?
Ich würde sagen, bis ich so 11 war, würde ich tatsächlich einmal die Woche nur sagen, dass ich dann nur einmal die Woche auf dem Platz stand und da, wo es Training gab. Und dann hat sich eigentlich immer mehr gesteigert. Ich würde so sagen, ab 11 war es dann bis 14 zweimal die Woche, dann dreimal und jetzt ist es vielleicht auch im Sommer, wenn man Zeit hat, auch mal 4 oder 5 Mal.
Wie kam die Steigerung? Also war es einfach nur, weil du mit Fußball aufgehört hast oder weil du auch irgendwie auf andere Art und Weise mehr Lust hattest oder weil plötzlich nettere Leute da waren?
Also die Steigerung Fußball aufgehört, würde ich tatsächlich gar nicht mal so sagen. Dann hatte ich halt einfach mehr Zeit, aber das heißt ja nicht, dass man die auch dafür nutzt. Aber ich würde sagen, es ist einfach so, die Liebe zum Sport irgendwann gekommen. Ich mache sehr viele Stadionbesuche im Fußball noch. Da bin ich immer so unterwegs und dadurch habe ich dann kam ich dann auch darauf, Tennisspiele zu gucken und seitdem spiele ich halt auch viel mehr Tennis. Deswegen würde ich sagen, das hat sich irgendwie so in mir eingefleischt, dass ich dann einfach von selbst mehr gespielt habe und dann auch natürlich mit Freunden oder auch mal mit meinem Papa spielen gegangen bin.
Und ist das eine Sache, die du vielleicht für dich so ein bisschen bereust, dass du nicht früher schon mehr gespielt hast, weil du vielleicht noch mehr Freude hättest haben können oder noch besser hättest werden können? Ist da irgendwas, wo du dem, sag mal, auch hinterher traust, vielleicht, dass du gar nicht so ganz, ganz früh komplett zum Tennis gefunden hast, sondern erst so mit der Zeit das gewachsen ist? Oder ist das vielleicht sogar tatsächlich die Stärke, dass das mit der Zeit erst so gewachsen ist?
Generell würde ich sagen, Bereuen tue ich es nicht, aber was immer sehr schade ist, zum Beispiel, wenn man jetzt auf meine MyBigPoint-Bilanz guckt, das sind jetzt nicht viele Spiele eingetragen für jemanden, der schon so lange spielt, und ich habe halt sehr, sehr viele Spiele allgemein mit Freunden gespielt oder bevor das Ganze mit MyBigPoint eingeführt wurde, die dann gar nicht in meinem Portal stehen, weil es das noch nicht, glaube ich, gab. Und das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, okay, da hätte ich gerne schon mehr noch LK-relevante Spiele gespielt, auch schon in jüngeren Jahren, aber ansonsten gibt es da eigentlich nichts.
Genau, ich meine, ich habe mir auch die Statistiken angeschaut. Du hast mit 26 zu 15 eine sehr solide Einzelbilanz und mit 19 zu 5 eine super solide Doppelbilanz. Und ich da gleich mal fragen muss, hast du mal die besten Doppelpartner gehabt oder bist du wirklich ein guter Doppelspieler?
Ich würde sagen, das ist ein Mix. Ich glaube, ich bin kein schlechter Doppelspieler. Ich bin auf jeden Fall immer einer, der dann auch die Ernsthaftigkeit reinbringt und versucht, den anderen auch zu pushen. Aber auch immer meine Mitspieler, die ich hatte, sind auch immer gut. Ich habe tatsächlich einen Freund jetzt, der ist David. Mit dem habe ich, glaube ich, noch kein Doppel verloren. Und wir haben auch schon x Doppel zusammengespielt. Auch wirklich schwere Doppel. Da kommt mir jetzt gerade im Sinn, wir hatten mein allerletztes Spiel in der letzten Mädensaison. Da haben wir beide klar das Einzel verloren gegen unsere Gegner, und gegen diese Gegner haben wir dann auch noch im Doppel gespielt und haben gewonnen. Und das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, ich habe 6-1, 6-4 verloren und er hat 6-2, 6-0 verloren und wir haben im Doppel 6-4, 6-1 gewonnen, was dann einfach, wo man sich denkt, wie kann das passieren? Da merkt man auch einfach diesen großen Unterschied, dass das Doppel nicht immer was auch mit dem Einzel quasi die Wertigkeit der Spieler und der Arten der Spieler hat.
Nee, definitiv, da gebe ich dir völlig recht. Da gibt es Leute, die sind in der einen Disziplin deutlich besser als in der anderen. Und bei dir, gerade wenn du auch den Kumpel da hast, mit dem du auch eingespielt bist, wenn man sich kennt, wenn man auch weiß, was der andere macht, das ist ein Riesenfaktor, gerade beim Doppel.
Ja, wir haben das auch eingeführt bei uns seit 1,5 Jahren, dass wir jetzt regelmäßig mit einem festen Doppelpartner spielen. Also da haben wir einen, wenn wir wissen, es wird knapp, dann ist das die Konstellation, die wir wählen, genau. Aber generell, ich glaube, es kommt auch viel von der Spielpraxis. Wir spielen sehr, sehr viel in der U18. Wir haben jetzt, ich würde selbst im Winter sagen, so 2-mal die Woche auf jeden Fall auch gespielt. Und daher, dass wir immer 4 Leute eigentlich sind, spielen wir auch viel Doppel.
Ja, so ist das dann natürlich auch und das kann auch dann gut sein fürs Training und wenn man auch, ja, wie gesagt, regelmäßig mit denselben zusammenspielt, ist das ein, ja, gewichtiges Ding. Wo bist du denn beim Doppel am liebsten? Bist du dann direkt der Netzspieler oder bist du auch ganz gerne eigentlich erstmal der von hinten dann den Punkt aufbaut? Also wie ist da so deine Wohlfühlzone beim Doppel oder bist du jemand, der so schnell wie möglich auch immer nach vorne möchte, wenn Doppel gespielt wird?
Ich würde tatsächlich sagen, das ergibt sich eher so im Ballwechsel. Also ich mag es sehr gerne auch hinten zu sein, also quasi der Aufschläger zu sein, weil man da quasi ein bisschen die Power hat. Man kann so ein bisschen das Spiel dirigieren, wie es dann abläuft, ob man den einen überloppt am Netz. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich meine generelle Lieblingsposition. Aber ich habe jetzt auch kein Problem, am Netz zu sein, wenn mein Mitspieler nicht mich zum Abschluss freigibt, weil er einen leichten zweiten Aufschlag reinmacht.
Ja, da würdest du mit mir dieses Vergnügen haben, da mein zweiter Aufschlag auch nur ein Einwurf ist und man da sehr, sehr gut aufpassen sollte, wenn man da am Netz steht. Ja, ich habe auch nochmal dann auch tiefer auch gern gewühlt, auch in deiner Statistik und Bilanz und um nochmal vielleicht ein paar Jahre zurückzugehen. 2018 ist das erste Jahr, was von dir erfasst wurde. Da warst du dann, oder bist in dem Jahr 12 Jahre alt geworden, hast noch U12 gespielt und hast tatsächlich damals alle Einzel und Doppel gewonnen. Das ist ein Phänomen. 2023 ist dir das bei den Mädchenspielen auch gelungen. Da hast du auch in der U18 alle Einzel und alle Doppel gewonnen. 5 zu 0 und 5 zu 0 jeweils die Bilanz. Bist du schon immer oft der Leistungsträger auch deines Teams gewesen? Oder war das, weil du, ich weiß gar nicht, in welcher Position du gespielt hast, aber woher kommen diese Fabelstatistiken und diese guten Saisons, wo du da so gut durchgekommen bist? Kannst du da vielleicht so Einblicke geben oder ist dir gar nicht so bewusst, dass du teilweise so überragende Saisons gespielt hast?
Auf jeden Fall kann ich dir da Einblicke geben. Zu der ersten Saison, als ich 12 war, da weiß ich leider nichts mehr, aber zu der jetzigen, der 2023, da auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass ich der Leistungsträger bei uns bin, auch vor allem nicht damals, als ich 12 war. Da waren es definitiv andere. Da war ich eher so der dann aufgefüllt wurde. Aber jetzt würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall jemand bin, auf den man zählen kann. Und die ganze Saison 2023, das ist sehr, sehr witzig gewesen. Wir sind abgestiegen, gerade so, also da sind irgendwie zwei oder drei Mannschaften aus der Liga abgestiegen und wir sind da ganz ärgerlich reingekommen, obwohl wir eigentlich eine Liga höher schon nicht schlecht aufgehoben waren. Da hätten wir eigentlich auch vielleicht sogar oben mitspielen können, hatten da irgendwie einen kleinen, ja, kleines Hindernis, keine Ahnung. Und dann in der unteren Liga waren wir völlig falsch. Wir haben da jegliche Gegner vom Platz gehauen. Ich hatte ja eben vorhin schon Ortenberg erwähnt, Büding. Das war genau in dieser Saison, da war die Anfahrt 55 Minuten und unsere Spiele gingen 30. Also da haben, ich kann es mal kurz herausheben, unsere 1 hat 6-0, 6-0 gewonnen, unsere 2 hat 6-1, 6-0 gewonnen, unsere 3 hat 6-0, 6-0 gewonnen im Einzel und ich habe auch 6-1, 6-0 gewonnen. Das waren dann zum Teil die Ergebnisse, wo man dann gemerkt hat, da haben wir einfach nichts in der Liga verloren und daher kommt das auf jeden Fall auch, dass ich dann so eine 5-0-Bilanz habe, da ich sage, wir waren alle von 1 bis 4 relativ gleich stark. Und dann hatten dann die meisten Gegner auch keine Chance. Das war auch das Jahr, wo ich sehr stark meine LK nach unten manövriert habe, weil dann habe ich auch zusätzlich angefangen, meine ersten LK-Turniere zu spielen. Und die sind natürlich dann auch gelungen, wenn man dann einfach merkt, dass ich noch nie irgendwelche Ambitionen für die LK habe, was jetzt auf jeden Fall anders ist. Aber ja, deswegen würde ich sagen, kommt dann auch so eine 5-0-5-0-Bilanz zustande.
Verstehe. Gibt es denn sonst so, wenn du deutest ja schon so ein paar Sachen an, in Ligen eingestuft, mal knapp aufgestiegen, mal knapp die Klasse gehalten und so. Was ist denn so für dich so der sportliche Erfolg, sei es als Mannschaft, sei es auch für dich individuell oder sei es auch nur ein ganz besonderes Match bei einem LK-Turnier, was du knapp im Match-Tiebreak gewonnen hast? So irgendwie die schönste, einprägsamste Erinnerung oder der tollste Erfolg, der tollste Sieg, den du mal gefeiert hast. Gibt es da irgendwas, was dir sofort einfällt? Ich sage hier immer gerne, die Story, die man dann gerne nach dem dritten Bier oder so erzählt, die alle sich schon tausendmal anhören müssten. Was ist, gibt es sowas bei dir oder verschwimmt das alles so ein bisschen, weil du ganz viele tolle, ja, Ideen, Erfahrungen auf dem Tennisplatz gesammelt hast?
Ja, ein paar gibt es da auf jeden Fall. Ich wurde jetzt in den letzten 3 Jahren zweimal Clubmeister bei uns in der U18 mit einem Teilnehmerfeld um die 10, 12 Leute, würde ich sagen, immer. Also das letzte Jahr habe ich gewonnen. Das war auch verrückt. Da habe ich eigentlich gegen einen, ich würde sagen, gleich guten Gegner gespielt. Wir liefern uns schon immer sehr, sehr knappe Duelle, die auch immer, wo es, glaube ich, Spaß macht zuzuschauen. Und da habe ich im Finale der Clubmeisterschaften 6-0, 5-0 geführt gegen ihn, wo ich mir nicht erklären konnte, wie das passiert ist. Das Spiel ging dann 6-0, 6-4 aus. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sage, das ist einprägsam gewesen. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein Ausrutscher von ihm, glaube ich schon eher. Dann vor 3 Jahren Clubmeisterschaft, okay, das vielleicht auch noch. Und dann hätte ich vielleicht noch ein Spiel, das weiß ich noch, das müsste vor 4 oder 5 Jahren gewesen sein. Da habe ich 5-2 zurückgelegen und war da schon kurz davor, aufzugeben oder so, wie man das dann vielleicht als 13-, 14-Jähriger dann im Kopf hat. Und habe dann es tatsächlich geschafft, dieses Spiel noch auf 7-5 zu drehen, obwohl ich da selbst eigentlich nicht mehr dran geglaubt habe. Und dann im zweiten Satz habe ich, glaube ich, 6-2 oder 6-3 gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das mir immer im Kopf geblieben ist und das ich auch regelmäßig, das einfach in meinem Kopf auftaucht bei Spielen, wo ich zurücklege, um zu merken, es ist nie verloren. Tennis ist so ein harter Sport, selbst wenn du Satzbälle hast, kannst du es trotzdem noch verlieren. Und das gilt natürlich auch genauso im umgekehrten Fall, wenn du die gegen dich hast. Das sind auf jeden Fall Spiele, wo ich sage, das sind Erfolge und da blicke ich oft drauf zurück.
Ich finde es auch schön, dass du sagst, es gibt so Matches, die bleiben so in Erinnerung, dass man die auch teilweise abruft oder automatisch abgerufen werden, wenn man in anderen neuen Situationen wieder ist und probiert, sich irgendwie rauszuarbeiten oder auch Sachen zu Ende zu bringen. Das finde ich ganz spannend, dass du das erwähnst. Ich überlege, ob das bei mir auch so bewusst oder aktiv passiert. Kann durchaus sein, dass ich doch manchmal, doch, es gibt sowas, wenn ich beim, ja, auch eine gern erzählte Geschichte hier, wenn ich im Match-Tiebreak 4-9 zurückliege, dann denke ich auch an meinen ersten Match-Tiebreak, wo ich das 4-9 noch gedreht habe. Ist mir seitdem natürlich nie wieder passiert, aber jedes Mal bei 4-9 denke ich, okay, Stefan, du hast schon mal geschafft, 5 Matchbälle am Stück abzuwehren, das kannst du wieder schaffen.
Ja, das ist leider bei mir im genau umgekehrten Fall. Ich glaube, vor 2 Jahren oder 1 Jahr habe ich einer meiner verrücktesten LK-Turniere überhaupt gehabt. Da habe ich mein erstes Spiel 6-0 gewonnen, den ersten Satz, im zweiten Satz 6-4 verloren. Also eigentlich, wo ich mir denke, wie kann das passieren? Und dann habe ich im Tiebreak 9-5 geführt und habe das Ding noch 9-11 verloren. Und jetzt denke ich immer, selbst wenn ich hoch im Tiebreak führe, das darf jetzt nicht wieder passieren, weil ich wusste genau, wie es sich in dem Moment angefühlt hat.
Auch irre, dass auch die negativen Erinnerungen, die man eigentlich nicht hervorrufen möchte, aber die kommen natürlich erst recht, die kann man sich dann immer sehr, sehr gut merken.
Genau.
Wo du erzählt hast, du Clubmeister bei euch in der U18 geworden bist, so aus Interesse, was gibt es denn da bei euch für Preise? Gibt es große Pokale, kleine Urkunden oder umgekehrt? Oder gibt es einen Gutschein für den örtlichen Sportladen oder einfach nur ein Siegerfoto und eine Gratulation und eine Dose Bälle? Gib mir da mal so ein bisschen Inspiration auch für die Clubmeisterschaften, die wir bei uns immer ausrichten.
Ich muss sagen, das ist bei uns im Verein echt gut gemacht. Es gibt eigentlich immer unterschiedliche Preise. Jetzt letztes Jahr, schade, gab es leider keinen. Das ist mir auch aufgefallen, dass es zum ersten Mal der Fall war. Aber generell, manchmal gibt es bedruckte Handtücher oder Pokale gibt es eigentlich auch sehr, sehr häufig. Die gibt es eigentlich fast jedes Jahr. Und bei den Herren und Damen, da ist es vor allem herauszuheben, da werde ich jetzt auch versuchen, mal in den nächsten Jahren vielleicht was zu holen. Da gibt es eigentlich jährlich, ja, ATP-Tickets für das Münchner Turnier, das der Clubmeister oder die Clubmeisterin dann gewinnen kann. Ich glaube, es gibt 2 für den Clubmeister und 2 für die Clubmeisterin. Die sind auf jeden Fall auch immer schön, wenn man da eine Möglichkeit hat, das zu gewinnen, weil das ist dann nicht nur so, ich will dir gar nicht das kleinreden, wenn man jetzt das so gewinnt, das ist natürlich auch mental was sehr, sehr Schönes, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Ansporn, dass sich dann vielleicht am Ende des Tages doch nochmal die ein oder andere Person mehr anmeldet, die dann sagt, vielleicht, ja, da muss einmal der Gegner aufgeben, dann hat man nochmal Glück in dem Spiel und plötzlich bist du schon im Halbfinale oder Viertelfinale, deswegen ist es auf jeden Fall was Schönes.
Da stimme ich dir vollkommen zu und auch gerade dieses Ding, dass man auch durch Zufall, durch Glück auch mal ein bisschen weiterkommt. Ich habe das bei mir auch in der Organisation der Clubmeisterschaften so geregelt, dass ich auch nur noch am 1 und 2 setze. Also es ist nicht irgendwie wie bei den großen Turnieren, wo irgendwie bei den Grand Slam Turnieren wird, glaube ich, jeder Vierte gesetzt, genau 32 von 128 werden gesetzt. Oder, nee, ist nicht ganz jeder, oder? Ach, ich kann gerade nicht rechnen, weil es schon zu spät ist. Doch, es müsste jeder Vierte sein, genau. Und das mache ich auch bewusst nicht, damit man der ein oder andere vielleicht oder die ein oder andere das Glück hat, auch mal ein bisschen weiterzukommen, als es normalerweise der Fall wäre. Einfach damit sich Leute auch mal freuen können, dass sie was glücklich irgendwie erreicht haben. Und das sollte auch öfters möglich sein und auch passieren. Das finde ich, ja, hast du einen guten Punkt, dass man so auch gestalten sollte, dass auch die Möglichkeit vielleicht besteht, dass auch der Preis auch an Leute gehen kann, die dann vielleicht gar nicht damit rechnen oder dann nochmal motiviert werden, weil es vielleicht auch was Schönes zu gewinnen gibt.
Ja, genau.
Du hast schon erwähnt, die offene Konkurrenz der Herren wäre auch vielleicht mal eine Sache, die du anscheinend gerne gewinnen wollen würdest. Hast du denn schon die letzten Jahre mal teilgenommen? Ich meine, du hast jetzt erzählt, du bist seit diesem Jahr auch aus der Jugend komplett weg. Da hast du das magische Alter überschritten. Wie ist es denn? Also siehst du da Chancen schon in diesem Jahr? Hast du Ambitionen? Wie stark ist die Konkurrenz bei euch? Oder bist du schon so weit, dass du denkst, Mensch, in 1, 2 Jahren bin ich sowieso fest etablierter Bestandteil der Herrenmannschaft, weil ich einfach jetzt auch vielleicht nochmal Entwicklungssprünge machen kann, weil in dem Alter das nochmal ein bisschen einfacher ist als jetzt in meinem Alter, was dann schon doppelt so alt ist, wo ich eher auf Leistungskonservierung geben muss als auf, ja, Leistungsverbesserung.
In der Zukunft vielleicht, aber jetzt gerade würde ich sagen, eher nicht, weil wir dort eine Person haben, die leistungstechnisch eigentlich so überragt, die da jährlich teilnimmt. Ich weiß nicht, ob der, das ist jetzt ein bisschen wie der FC Bayern München, gut, Leverkusen jetzt mal ausgenommen, aber der gewinnt sehr, sehr häufig diese Clubmeisterschaften. Und es war zum Beispiel letztes Jahr, habe ich teilgenommen, bin in der ersten Runde gegen einen Freund angetreten, habe das Spiel auch, ich glaube, 6-2, 6-4 gewonnen. Und dann in der zweiten Runde bin ich rausgeflogen. Gibt auch eine Nebenrunde, aber in der ist man dann ja, glaube ich, nicht mehr, wenn man beim zweiten rausfliegt, zumindest bei uns nicht. Und ein Freund von mir, gegen den ich dieses phänomenale Clubmeisterschaftsspiel hatte, der hat tatsächlich es geschafft, ins Finale zu kommen und hat dabei, glaube ich, auch unseren Trainer rausgeschmissen oder unseren Ex-Trainer, der jetzt nicht mehr, also der ist trotzdem noch im Verein, aber ist jetzt nicht mehr unser Trainer und hat da auch einen Run hingelegt und ist dann auch kläglich gegen die Person gescheitert, die da jetzt immer bei uns das gewinnt oder sehr häufig.
Wie groß ist das Teilnehmerfeld bei euch bei so einer Clubmeisterschaft in der offenen Herrenkonkurrenz?
Ich würde auch so sagen, wie bei euch, sowas um die Kante.
Jetzt musst du sagen, was wie bei euch, wie viele ungefähr sind es so? 16er Feld, 32er Feld?
Also, 32er Feld, würde ich sagen.
Genau, vielleicht nicht ganz voll, aber zumindest, dass du schon viele Runden spielen musst, um auch am Ende den Titel holen zu können.
Auf jeden Fall.
Kriegen die Damen das auch hin? Ich vermute fast nicht. Oder
Da
weißt du
weiß
das nicht?
ich es tatsächlich nicht, wenig, würde
Okay.
ich sagen. Ich würde sagen, vielleicht ein Ticken weniger, aber ist auch nicht zu unterschätzen. Das sind auch viele Damen immer bei uns. Finde ich auch immer gut, dass du das in den Folgen erwähnst, dass das nicht zu unterschätzen ist. Auch immer viele Frauen unterwegs, ja.
Ja, das ist bei uns nämlich immer so ein bisschen schwierig, die Damen dahin zu tragen. Die spielen zwar auch Mädenspiele, sind so ein bisschen auch teilweise leistungsorientiert, aber so richtig ist das, also man muss die schon ein bisschen mehr anspornen, dass die auch mit dabei sind. Und da höre ich immer gerne, wie das bei anderen Vereinen funktioniert und klappt. Aber gut, das bist du jetzt vielleicht auch nicht der beste Ansprechpartner, da du bei der Damenkonkurrenz nicht mitmachst, um mir darüber was erzählen zu können. Du hast am Rande erwähnt, dass du auch als Tennistrainer so ein bisschen tätig bist. Erzähl mal dazu, wie es dazu gekommen ist, wann du gemerkt hast, Mensch, vielleicht ist es auch ganz nett, den Leuten mal was beizubringen.
Das kam tatsächlich so, dass der Verein auf mich zugekommen ist. War immer viel auf dem Platz und dann wurden drei Leute aus der U18 gepackt, sage ich jetzt mal so, und gefragt, hier, hättet ihr Interesse, das zu machen? Und die ganzen Regularien und so wurden uns auch gesagt. Und da habe ich eigentlich direkt zugestimmt. Ich fand es direkt eine coole Idee, weil ich auch allgemein Kinder mag. Ich mache jetzt auch ein Au-pair, wie ich es gesagt habe. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich direkt Fan war. Jetzt habe ich letztes Jahr im Sommer Wintertraining gegeben, dann Sommer und jetzt diesen Winter nicht mehr Wintertraining, aber jetzt im Sommer werde ich das wieder angreifen und auf jeden Fall auch gerne Trainerstunden geben.
Und hast du so eine Lieblings-Altersklasse, Gruppe oder was du trainierst? Also trainierst du lieber Jugendliche, Kinder oder auch Erwachsene? Wie sieht's da aus?
Erwachsenentraining dürfen wir tatsächlich noch gar nicht übernehmen, aber ich würde so sagen, um das Alter 10, 11, 12 Jahre, das ist auf jeden Fall ganz gut. Da haben die schon so die Grundlagen. Das heißt jetzt nicht, wenn man so 4, 5, 6 ist, da geht es ja mehr darum, so ein bisschen den Sport kennenzulernen. Und ich finde es da schon schöner, wenn du so den ersten Techniktipp dann mit einbringen kannst und ein bisschen helfen kannst, wo man dann sieht, dass die ersten Veränderungen auch kommen. Hier der erste richtige Ballwechsel mit einer gescheiten Vorhand kommt zustande, ja.
Ja, das kann ich gut verstehen, weil ich glaube, so ganz, ganz kleine Kinder, die rennen eigentlich nur umher, die machen, glaube ich, noch gar nicht so viel, sagen wir mal, fundiertes Tennis, und das ist natürlich eine Sache. Da muss man sehr, sehr geduldig sein und auch damit ja, dann klarkommen, dass man gar nicht so viel Tennis auf dem Platz erlebt. Ja, du hast auch schon, glaube ich, erwähnt, wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal, dass du jetzt auch der Mannschaftsführer der zweiten Herren bei euch bist.
Genau, ja.
Wie blickst du denn als Mannschaftsführer auf eure kommende Saison? Wie sind denn die Ambitionen? Wollt ihr oben angreifen? Habt ihr eine Vierer- oder Sechser-Mannschaft? Und was ist da möglich? Was ist los? In welcher Liga startet ihr? Ist das die erste Saison dieser zweiten Mannschaft? Gib mal so einen Blick auf dein Team, was du anführst in diesem Jahr.
Also, es ist tatsächlich das zweite Jahr. Wir sind letztes Jahr auch aufgestiegen mit der zweiten Mannschaft. Das ist die Kreisliga A, müsste es jetzt sein, also die zweitunterste. Und wir sind nur Jugendliche. Also ich bin 19, die Nummer 2 bei uns ist 19, die Nummer 3 ist 18 und die Nummer 4 ist auch 18, genau. Also wir sind alle jung. Und von uns 4 sind 3 jetzt auch neu dazugekommen in die Herren. Darunter auch ich. Und ich würde sagen, unser Ziel ist eher der Klassenerhalt, weil ja, da ist vor allem, man merkt jetzt auch auf jeden Fall, dass die Herren-LK nochmal ein gewaltiger Unterschied ist zu der Jugend-LK. Ich habe das jetzt auch in LK-Turnieren schon gemerkt, wo ich habe jetzt im Winter eins gespielt, wo es da nicht so einfach war. Habe ich auch gegen einen Herren 35 Jahre alt, glaube ich, gespielt und bin da eigentlich zuversichtlich reingegangen und habe da auch verloren. Deswegen glaube ich, dass es auch in der Saison relativ schwierig wird, oben auf jeden Fall anzugreifen. Ich hoffe auf den Klassenerhalt oder dass wir vielleicht so ein bisschen uns im Mittelfeld eingliedern können. Nur, wie ich erwähnt habe, ich mache ein Au-pair, ja, ich werde eh nur 4 von den 7 Spielen da sein.
Ja, ich sehe nämlich gerade, ihr habt echt 7 Mädenspiele, das ist auch echt nicht ohne.
Ja, das ist bei uns häufiger so, jetzt auch in der letzten Zeit. Früher hatten wir 5 bis 6 und jetzt ist das, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wo wir 7 haben und darunter auch 4 Auswärtsspiele, was mir immer sehr, sehr gut passt, weil ich glaube, ich habe auswärts eine Bilanz von über 70% gewonnen und zu Hause eher an die 50%. Also die meisten Spiele verliere ich zu Hause.
Kurios, kurios. Weißt du, wer das kommt, dass die Ligen so groß gemacht werden? Hast du irgendwie eine Erklärung mal gehört oder hat mal jemand gefragt oder wüsstest du da jetzt keine Antwort?
Ich würde tatsächlich sagen, das kommt auch von den ganzen Zweit- und Drittbesetzungen der Mannschaften bei uns in der Region. Wie gesagt, Offenbach und Frankfurt ist nicht weit. Und da haben wir Vereine wie Sprendling oder Schöneck, die dann schon sehr ambitioniert sind. Und die machen dann auch das ein oder andere Mal eine vierte Mannschaft auf in der Herren- oder vor allem, wo ich es jetzt weiß, in der U18. Was dazu führen könnte, dass da natürlich auch viele Ligen vollgepackt sind. Auch vor allem, wenn man in den unteren spielt, das finde ich immer ein bisschen nervig, wenn man dann auf seine Tabelle guckt und sieht dann, da geht es gegen die dritte, da gegen die zweite und da gegen die erste mal. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so gewesen bei uns, dass wir da auch immer gegen die ersten gespielt haben. Aber das könnte auf jeden Fall allgemein ein Punkt sein, dass ich sage, die Ligen werden so groß.
Und ist das bei Standard, dass ihr Vierer-Mannschaften habt, oder gibt es bei euch auch die Sechser-Mannschaften?
Ich habe noch nie was anderes gespielt. Also ich immer nur Vierermannschaften. Ich glaube, es gibt eine Sechsermannschaft bei uns im allgemeinen Verein, aber ansonsten wird immer nur Vierer gespielt, soweit ich das weiß.
Bei euch im Verein oder auch im kompletten Verband?
Im Verein, im Verein.
Okay. Also man hat da die Wahl tatsächlich, und ja, ich sehe genau, ihr habt ja eine Sechser-Mannschaft, Herren 30er, und sonst sind es in der Regel Vierer-Mannschaften.
Genau.
Ja, das trägt so ein bisschen, ja, der Tatsache Rechnung, dass halt die Leute, ja, dass es schwer ist, auch Leute für so einen ganzen Tag immer zusammenzubekommen, weil es ja halt doch ein gehöriger Invest ist, wenn man, also ein Zeitinvest, wenn man den ganzen Tag weg ist, und dann ist es einfacher, eine Vierermannschaft wahrscheinlich zusammenzubekommen als eine Sechsermannschaft. Wie sieht es denn bei euch aus? Also du hast ja schon hier gesagt, dass du irgendwann wegfallen wirst. Habt ihr genug Leute in der Hinterhand, dass auch dann immer leistungsstark oder zumindest adäquat aufgestellt werden kann? Oder habt ihr schon so die Befürchtung, dass, weiß nicht, am letzten Spieltag dann nur noch drei Leute auf dem Platz stehen können?
Das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben, glaube ich, 9 Auswechselspieler,
Super.
die wir dabei haben. Genau. Wir hatten ja, wie gesagt, nee, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir hatten letztes Jahr 3 U18-Mannschaften und von den 3 U18-Mannschaften, also auch alles Vierer-Mannschaften, hatten wir dann auch noch 5 Auswechsel oder 4 Auswechselspieler, meine ich so, in die Kante. Und davon sind jetzt auch sehr, sehr viele im Herrenalter. Auch viele, die jetzt nicht mehr eine ganze Mädensaison spielen wollen, aber die kein Problem haben, sich als Ersatz stellen zu lassen. Und zusätzlich haben wir auch noch bei den Herren, also im normalen Alter, sage ich jetzt mal um die 20 Leute, die auch Ersatz sind. Deswegen, das ist überhaupt kein Problem, ne.
Und ist das möglich, dass du vielleicht auch hin und wieder oben eingesetzt wirst bei den ersten Herren, oder sind die noch zu weit weg?
Das ist auf jeden Fall möglich. Das wäre letztes Jahr auch fast zustande gekommen. Das war dann irgendwie kurzfristig, es wäre anders eingesprungen. Aber das kann schon passieren, vor allem weil ich ja auch auf 1 gesetzt bin. Ich hatte jetzt eine LK von 17-1, als wir aus der Saison raus sind. Und da war es tatsächlich sehr, sehr knapp, dass ich dann vielleicht als Einziger auch also für die erste Mannschaft gemeldet werden würde. Aber das ist dann doch nicht passiert, weil dann sich irgendwer noch einer reingeschoben hat.
Verstehe. Gut, dann bin ich so langsam an dem Punkt, dass ich dich jetzt fragen muss, ob du bei der Karrieremodus in diesem Abschnitt doch was über deine Karriere zu erzählen hast, was ich noch nicht gefragt habe. Irgendwas, eine bittere Niederlage, eine kuriose Begebenheit auf oder neben dem Tennisplatz, irgendwas, was ich noch wissen muss, was im Verlauf deines, ja, Tennisdaseins, ja, in der Karriere passiert ist.
Ja, da habe ich auf jeden Fall die ein oder andere Erfahrung. Wie der Verein so will, Ortenberg-Büding, gegen die haben wir jetzt letzte Saison zu Hause gespielt. Und also jetzt, ich glaube 2024 war das genau. Und da hatte ich ein Spiel, das ist mir jetzt bis jetzt auch noch nicht aus der Erinnerung raus. Und zwar habe ich meinen ersten Satz da 6:1 gewonnen und bin da über unsere Anlage geschlendert. Das war relativ schnell zu Ende, das Ding. Die ersten Leute haben schon gefragt, wie es aussieht. Und da war ich eigentlich ganz locker drauf, habe auch schon gesagt, ja, das wird ein schnelles Ding. Und na, eine gute halbe Stunde später war dann der Satz mit 6:1 verloren gegangen. Und da ging bei mir natürlich schon das Zittern so ein bisschen los, wo ich mir dann gedacht habe, das darf jetzt eigentlich nicht passieren. Vor einer halben Stunde läufst du hier rum wie der Beste und jetzt verlierst du 6:1. Und dann kam der Tiebreak und ich habe tatsächlich den 10:1 gewonnen. Also das Spiel ging 6:1, 1:6, 10:1 aus. Auch ein Match, wo ich mich bis heute frage, wie das zustande gekommen ist, weil das ja eigentlich, da erst ist das Momentum komplett bei mir, dann komplett beim Gegner und gerade wo man eigentlich denkt, okay, der hat jetzt gerade 6:1 gewonnen, der ist jetzt voll am Start, gewinne ich den Tiebreak wieder 10:1. Also das ist auf jeden Fall was aus meiner Karriere, wo ich sage, das bleibt mir in Erinnerung. Und dann noch das LK-Turnier, da habe ich einen Gegner gehabt gegen, der müsste so Ende 30, Anfang 40 gewesen sein. Und das Spiel ging ganz normal los. Ich habe dann nach einer guten Ja, Viertelstunde 3-1, glaube ich, geführt. Und da kamen schon die ersten Bemerkungen auf meine Spielweise irgendwie, dass es eben so keinen Spaß macht. Also auch, da war ich 16, glaube ich, 16 oder 17. Und da hat wirklich ein erwachsener Mann ständig auf mir rumgehackt, auf meiner Spielweise. Und hat dann auch bemängelt, in welcher Lautstärke ich die Punkte ansagen würde. Und das kam dann, ist dann so weit gekommen, dass ich beim Stand von 5 zu 3, hat er sich so sehr aufgeregt, dass er das Spiel abgebrochen hat, ist wütend vom Platz, hat da teilweise rumgeschrien, ja, dass er dafür doch kein Geld zahlen würde und ich die Punkte zu leise anzählen würde und ist dann heimgefahren und dann, so habe ich 5 zu 3 nach Aufgabe gewonnen. Das ist mir auch vorher noch nie passiert. Ich habe noch nie über Aufgabe gewonnen und auch jetzt noch nicht. Und das ist auf jeden Fall auch was, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, glaube ich, weil sowas erlebt man auch nicht alle Tage.
Ja, ich kenne diese Geschichten, die habe ich schon von anderen Leuten auch gehört. Aufgabe, weil einem die Spielweise nicht passt. Und eigentlich ist ja meine Spielweise prädestiniert dafür, dass das mal passiert, ja. Ich warte schon die ganze Zeit, dass mal irgendwer sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr gegen dich zu spielen. Es passiert nur nicht. Also irgendwie sind die Leute dann doch noch, dass sie sagen, okay, musst du irgendwie doch gegen Stefan bis zu Ende spielen. Aber ich finde es immer wieder, sagen wir mal, kurios, diese Geschichten zu hören, weil ich, wie gesagt, im Kopf habe, eigentlich muss es bei mir irgendwann auch mal so weit sein, dass jemand sagt, nee, damit hören wir jetzt hier auf.
Ja, ich finde es halt auch allgemein. Tennis ist jetzt nicht nur so, ich meine, du präsentierst es ja perfekt. Das ist jetzt nicht genauso, wie es im Fernsehen nur immer läuft. Und das passieren ständig Dinge auf dem Platz. Am Ende des Tages hat jeder seine eigene Art und Weise zu spielen. Und deswegen wundert es mich auch immer wieder, dass Leute so reagieren.
Ja, naja, haken wir das ab und ich würde sagen, wir gucken noch so ein klein bisschen auf so das, so ein Fokusthema, was ich da mal versuche herauszufinden und herauszusuchen. Und da hatte ich ja so für mich dann irgendwann oder wir beide im Gespräch gemerkt, ganz spannend ist eigentlich, du bist ja genau 2006 geboren, also ein Jahr, das ist genau das erste Jahr, wo ich im Erwachsenenbereich auch spielen musste, weil ich da dann 19 geworden bin. Wie man Leute, die jetzt genau in dem Fall jetzt halb so alt sind wie ich, ans Ehrenamt dranbringt, an Engagement für den Verein, an Bindung an den Verein und so, weil du ja schon, ja, man teilt ja man ein bisschen unsäglich in diese Generation ein. Ich glaube, du bist Generation Z oder so. Aber dass das, glaube ich, wissenschaftlich immer kritisch zu sehen ist, sei mal ja, am Rande bemerkt, aber einfach mal so grundlegend, so mein Blick als jemand, der auch Ehrenamt jetzt längere Zeit betrieben hat, jetzt aber auch eine Auszeit nimmt vom, sagen wir mal, auch von der Vorstandsposition, weil das auch alles mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Wie blickst du denn auf dieses Thema? Also ist das eine Sache, die man noch, die irgendwie erstrebenswert ist, auf die man irgendwo mal Bock hat, auf die du vielleicht schon Bock hattest oder zeitnah Bock haben wirst? Ich meine, mit einer Mannschaftsführung hast du schon so eine Art kleines Ehrenamt. Als Trainer engagierst du dich auch so ein bisschen im Verein. Wie kriegt man denn Leute davon begeistert und hat die Leute sagen wir auch ganz pauschal gesagt, in einem Alter, nicht in diesem Abo-Modus drin, dass man sagt, man zahlt irgendwie für Netflix x Euro pro Monat und kriegt dann den Service, man zahlt x Euro für das Fitnessstudio und hat dafür einen Service. Wie kriegt man denn Begeisterung für dieses doch eher, sagen wir mal, altertümliche Vereinsleben hinein bei den jungen Leuten so. Also wirklich ganz, ganz blöd pauschal gefragt. Riesenausführung. Hast du da eine Meinung zu, eine Idee, eine Vorstellung, was du mir dazu sagen könntest als ja, Mensch, der, wie gesagt, doppelt so alt ist wie du?
Bei uns würde ich sagen, also wir sind jetzt, haben jetzt keine Vorstandsposition oder so aus der Jugend, also das jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, dass es das generell eher gut läuft, wenn ich auch im Blick auf andere Vereine, da ich folge vielen auf Instagram, da sieht man dann hier ein Bild von allen, die geholfen haben und dann sind das alle, die Ü40, Ü50 sind. Und das ist bei uns tatsächlich sehr häufig genau andersrum, dass wir eine sehr, sehr hohe Quote haben von Jugendlichen, die helfen. Und ich würde tatsächlich sagen, der Nummer 1 Punkt, wie das geschieht, ist durch eigene Kommunikation der Jugendlichen. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe vor 5 Jahren oder so aufgemacht mit allen Jugendlichen im Verein. Also da ist dann jeder, also nochmal alle in dem Alter, also wir sind quasi alle, die männlich U18 sind, habe ich in eine Gruppe gepackt. Die habe ich dann Mädenrunde Gruppe XY genannt. Und genau, da wurden dann ständig Infos reingeschrieben. Abstimmung haben wir reingeschickt. Wer hilft beim Platzaufbau? Wer hilft wenn ein Event bei uns ist, bei den Sachen, genau. Und ich glaube, dass das halt einfach ein ganz großer Punkt ist, dass die Jugendlichen sich so selber quasi auch eine eigene Gemeinschaft bilden. Es sollte jetzt nicht so sein, das ist die eine Gruppe, dann die Herren ist die andere, dass es schon noch in Gemeinschaft funktioniert. Aber ich glaube auch, dass das ein ganz großer Punkt ist, wie man dann auch Leute, vor allem auch im jugendlichen Alter, dafür kriegt. Auch gut, natürlich Social Media, da gibt es auch viele, ich habe auch viel auf TikTok schon gesehen, Vereine, wo Jugendliche den Social Media Verein leiten. Das muss jetzt gar nicht unbedingt die großen Aufrufezahlen haben, aber ich glaube, dass das auch einfach nochmal was ist, was quasi verbindet, auch zu dem Verein beiträgt und wo ich sage, dass das passt dann einfach, dass da sich Jugendliche auch viel engagieren. Wir hatten dann auch noch so Zufälle, wir hatten einen extremen Regen an einem Tag und dann war unser ganzes Clubheim geflutet und da waren dann auch gerade Jugendliche Training. Da ist dann auch keiner, glaube ich, heimgefahren. Wir haben da zu acht oder neunt mit den anderen Leuten, die da waren, die Sachen rausgeschippt. Was halt auch, wo man halt auch einfach merkt bei uns, dass wir generell, würde ich sagen, schon anpacken. Natürlich gibt es da noch die ein oder andere Kritikstelle, aber das ist jetzt einfach nur meine Sicht. Vielleicht sehen das auch ältere Leute aus unserem Verein ganz anders und sagen, die Jugend macht hier nichts. Aber wenn ich sehe, im Vergleich zu anderen Vereinen und im Vergleich zu, was die Jugend sonst so macht, finde ich das eigentlich schon, dass es generell ganz gut läuft und vor allem auch durch quasi dieses eigene Netzwerk immer gestützt wird.
Verstehe, also Leute zusammenbringen und dann vielleicht wirklich einen Vorteil des auch kleinen Vereins, wo jeder jeden kennt, so ganz
Genau.
pauschal gesagt, dass das ein Riesen, Gewicht ist, was dazu führen kann, wenn, gut, am Ende muss es doch jemand in die Hand nehmen. Ich meine, du warst dann, wenn ich richtig gehört habe, auch der, der die Gruppe dann auch aufgemacht hat, weil irgendwo muss ja auch so ein Startpunkt sein, dass das auch passiert. Aber wenn, dann kann sich das wirklich durchaus mit der Zeit zu was, ja, entwickeln, was dann auch dauerhaft funktioniert und auch den Zusammenhalt stärkt und auch Leute dazu bringt, freiwillig zu sagen, ja, okay, wir helfen hier, wir machen da mit.
Ja. Auf jeden Fall. Auch bei uns in der Schule hat sich auch immer ein bisschen rumgesprochen, quasi du bist im Tennisverein, dann habe ich, gut, das haben ein Freund und ich zusammen immer mal so ein Turnier veranstaltet, wo dann halt auch, haben wir so ein Klassen-Nicht-Spieler-Turnier gemacht, wo dann Leute, die gar kein Tennis spielen aus unserem Jahrgang, gegeneinander ein Turnier gemacht haben, weil ich erstelle auch ganz gerne so Turnierpläne und die haben dann gegeneinander gespielt. Da hat dann auch der ein oder andere mal überlegt, mit Tennis anzufangen. Ich glaube, das ist nur bei ganz wenigen was geworden, aber das ist auch einfach so was in der Jugend dann, wo man sagen kann, okay, ja.
Das ist aber eine super inspirierende Idee, die alle, die das jetzt hören, auch mitnehmen sollten. Also wirklich dieses Ding. Wir geben einen unserer Nachwuchsspieler, also männlich, weiblich, egal, die Aufgabe, wenn du willst, veranstalte mal ein Turnier halt genau für deine Klasse, für deinen Jahrgang oder was weiß ich, lad alle ein, die irgendwie kein Tennis spielen können und die spielen hier Tennis. Und A, es ist halt super lustig auf der Anlage und B, bleiben dann vielleicht wirklich ein, zwei, drei Leute hängen und machen halt mit. Und aber das dann auch die Verantwortung von jemandem zu geben, der an den Leuten halt dran ist, der doch Bock drauf hat, das ist auch ein schöner, netter Trick, weil dadurch du automatisch was machst, was dir wichtig ist, wo du auch dabei gut aussehen möchtest und das stärkt ja auch wieder die Bindung zum Verein und zu den Leuten.
Ja, ganz genau.
Sehr schöne Idee. Wo du Social Media erwähnt hast, wer betreut denn eure Social Media Präsenz? Ich meine, der TC Freigericht ist mir letztens auch durch ein sehr lustiges Video aufgefallen. Wer macht denn das bei euch? Weißt du das?
Das müsste ich kann jetzt nur einen Namen sagen, die Schwester von Marco, die Alisa sein. Also die müsste so um die 30, Ende 20 sowas, glaube ich, sein. Also das ist in dem Alter müsste das jemand sein, ja.
Verstehe, okay. Also da nicht, wie du vorhin angedeutet hast, dass schon ein Takeover ist von jemand, der jünger ist, aber
Ja, leider nicht.
trotzdem in ganz guten Händen, weil hin und wieder, ich finde, mit ein bisschen wenig View-Zahlen ausgestattet, weil ihr seid mir schon öfters mal so halb lustig oder auch vielleicht sehr lustig untergekommen. Und das könnte ruhig, ja, können die Leute sich ruhig häufiger anschauen. Deswegen, ich gucke mal, dass ich dran denke, den Account in den Shownotes zu verlinken, damit man da noch ein bisschen mehr sich anschaut, plus halt vielleicht wirklich die Idee zu sagen, hier, dann darf mal ein U18-Spieler, eine U18-Spielerin mal für eine Woche Takeover machen und den Account betreuen. Das könnte vielleicht auch mal eine Idee sein, die ich euch mal so einfach mitgebe, weil sowas haben wir bei uns zwar nicht gemacht, aber vielleicht sollten wir das bei uns auch mal versuchen. Ja. Ich wäre jetzt fast schon geneigt, mich bei dir zu bedanken und zu sagen, dass du jetzt sagen könntest, was du schon immer in einem Tennis-Podcast sagen wollen würdest. Ist das okay?
Ja, das ist kein Problem für mich.
Dann hau mal raus. Was wolltest du schon immer in einem Tennis-Podcast sagen?
Also eine Sache, die mir persönlich schon immer aufgefallen ist, ist, dass ich Fußball zum Anschauen immer interessanter fand und auch das jetzt bei mir immer noch so ist als Tennis. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht da auch an die Zuhörer und Zuschauer die Frage in den Kommentaren, warum das so ist, weil Es ist bei mir zumindest immer so, dass ich da irgendwie es mitreißender finde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das genauso siehst oder ob das nur ich bin.
Nee, auf jeden Fall, weil Fußball ist der große Unterschied, dass du da diese ganz kurzen ekstatischen Momente hast. Ich meine, nichts ist ja schöner, als im Stadion zu erleben, wie in der Nachspielzeit, dass Siegtor erzielt wird in Unterzahl. Also das kriegst du ja, kriegst du im Tennis nicht so gut nachgebaut, dass es wirklich nur ein kleiner Moment sein kann. Du hast davor irgendwie in einem unüberdachten Stadion 95 Minuten im Regen gestanden und dachtest, mein Gott, warum tue ich mir diesen Blödsinn hier an? Und dann passiert sowas, das ist dann halt ein unglaublicher Endorphinschwall, der dann wahrscheinlich irgendwie ausgeschüttet wird und man freut sich riesig. Und beim Tennis ist das alles, sagen wir mal, langatmiger und nicht so auf wenige Punkte konzentriert, sondern du spielst ja sehr, sehr viele Punkte und die meisten Punkte sind ziemlich langweilig. Das ist, glaube ich, die Wahrheit, warum dann Fußball so viel krasser ist vom Zuschauererlebnis.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Ja gut, dann hätte ich nur noch eine Sache, da habe ich tatsächlich mal ein bisschen im Archiv geforscht. Da hast du in einem Interview mit Patrick im Februar 2022 mal, ich hatte letztens noch mal ein paar durchgehört, gesagt, ich erwarte da in ein paar Jahren eine LK-Reform, sodass Leuten auch die LK-Punkte abgezogen werden, weil sonst nur in LK-Turnieren, weil man sonst nur über Verlieren und diesen Motivationsaufschlag das quasi eine höhere LK bekommen kann. Das war jetzt auch schon 3 Jahre oder vielleicht ein bisschen über 3 Jahre her und bis jetzt hat sich da jetzt noch nichts getan. Was denkst du, woran es liegt und denkst du, deine Meinung hat sich geändert zu einer LK-Reform?
Nee, ich würde das immer noch eigentlich davon ausgehen, dass das irgendwann kommen wird und kommen muss, weil aktuell die LKs immer besser und besser und besser werden. Das ist einfach völlig normal, dass die sich einfach immer weiter verbessern und man dann irgendwann, wenn, also meine Hoffnung und Erwartung ist, wenn wir irgendwann so ein Gleichgewicht haben, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eine vernünftige Verteilung der LKs. So soll es sein, dass 50% liegen zwischen LK20 und LK10, dass man dann anfängt, auch diese Verteilung mit Abzugspunkten gleich zu behalten. Also ich bleibe bei meiner Prognose, das wird irgendwann kommen, aber der Moment ist wohl noch nicht erreicht, dass die LKs gut genug verteilt sind, weil ja auch die aktuelle LK, wie sie funktionieren soll, auch über Altersgrenzen hinweg funktionieren muss oder so es so gedacht ist. Und da sind wir noch ziemlich weit von entfernt, weil eine LK11 im Herren 50er Bereich ist was ganz anderes immer noch als eine LK11 im offenen Herrenbereich. Das dauert vielleicht sogar länger als es dem Verband lieb ist, oder dem DTB. Also es kann sein, dass wir auch erst in 10 Jahren die Reform sehen, aber die wird irgendwann kommen.
Ja, das ist mir also mit, dass es lange dauert, ist mir auch aufgefallen, weil wir haben jetzt zwei, drei bei uns im Verein, also die heißen David Simon und die spielen auch sehr, sehr gut. Die spielen auf jeden Fall so gut wie ich, würde ich sagen. Und die haben ein LK von 19, und 19,7, also 19,0 und 19,7. Und meiner Meinung nach, wenn die jetzt richtig viel spielen würden, dann könnten die auch auf LK 15 oder so 16 spielen, meiner Meinung nach. Vielleicht auch genauso wie ich. Also ich glaube, bei mir ist auch auf jeden Fall, du hast ja vorhin mit der Statistik angesprochen, ich habe ja eine eigentlich sehr hohe Siegstatistik und die dümpeln da auch noch mit LK 19 rum und das kommt halt daher, dass die jetzt in der letzten und vorletzten Saison, glaube ich, nur auf 4 und 3 gespielt haben und dann in den niedrigen Ligen ist es natürlich so, dann kriegst du dann nur Gegner, die LK 24 haben und dann kommen sie selber nicht runter. Also ich glaube, da dauert es halt auch immer noch, bis die Leute, selbst die, obwohl die auch ständig auf dem Platz stehen, weiter ihre LK verbessern.
So ist es. Ich glaube, du hast noch weitere Fragen, oder?
Ich glaube, nee, das war's. Ich wollte nur noch, nee, da, genau, ob du mal was Unfaires erlebt hast, aber da hast du ja gesagt, dass du mit der Spielweise da noch tatsächlich nichts auf dich zugekommen ist.
Also, doch, sagen wir so, Unfaires habe ich ja letztens erst auf YouTube erlebt und selbst präsentiert, wie ich einen Ball ausgebe, der deutlich drin war, auch wenn es keine Absicht war, aber das, ja. Aber sonst so richtig grobe, unfaire Sachen ja, auf dem Platz. Doch, ja, es gibt zwei, drei Situationen, die mir ganz negativ in Erinnerung geblieben sind, die ich aber ich sag mal, aus Anstand hier nicht breit treten werde und möchte, weil ich auch nicht möchte, dass Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können und ich da auch negative Erfahrungen hatte und auch solche, wo ich sage, gegen bestimmte Personen möchte ich nie wieder in meinem Leben spielen, weil es einfach so unangenehm für mich war und ich nicht glaube, dass das auszuschließen ist, dass es das nochmal passiert. Aber das kann ich an einer Hand tatsächlich abzählen. Also weniger als eine Hand, wo ich sage, wo es so schlimm war, wo ich gedacht habe, boah, also das geht eigentlich gar nicht. Das ist zum Glück sehr, sehr selten vorgekommen. Einmal war ich leider Zeuge davon. gewonnen. Das war auch sehr unangenehm zu sehen, wie da ein Mannschaftskollege auf dem Platz jemanden hatte, der also wirklich, wie es gar nicht ging, und selbst sein Teamkollege sich mehr oder weniger bei mir entschuldigt hat, dass er weiß, ja, geht gar nicht. Aber das, ja, da sollte man solche Leute eigentlich rausschmeißen. Aber es ist ein anderes Thema. Aber nee, es ist auch schon vorgekommen, aber zum Glück ganz, 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 ganz selten.
Ich glaube, jetzt machst du die ganzen Zuhörer heiß mit den Stories, die du noch in der Hinterhand hast.
Kommt in den Discord, da erzähle ich das dann oder so.
Ja, okay, da bin ich ja dran, da bin ich gespannt.
War's das, Noah, oder hast du noch einen Punkt?
Das war's.
Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier den ersten Interview-Podcast 2025 mit mir aufgenommen hast. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auch im echten Leben sehen. Hessen ist ja nicht so weit, auch wenn du demnächst mit Au-pair ganz, ganz weit weg bist. Aber irgendwann kriegen wir das hoffentlich hin. Und ja, bis dahin eine gute Zeit auf und neben dem Platz. Und ja, ganz, ganz lieben Dank und bis irgendwann.
Ja, bestimmt. Schaffen wir das und bis bald.
Ciao.